Meiner Seite. Ich freue mich, wieder hier bei euch zu sein. Rainer, du hast bei der Begrüßung von Umbrüchen gesprochen. Und es ist wirklich, ja, es ist manchmal beängstigend, was in der Welt geschieht. Es ist aber auch faszinierend zu sehen, was an Positivem noch da ist. Also wenn ich denke, welches Potenzial in der Wasserstoffenergie steckt, ja, die diese ganze Umweltbelastung eigentlich aufhebt, irgendwann mal über die Jahrzehnte wieder rückgängig gemacht werden kann. Letztens habe ich gelesen, ein israelisches Startup-Unternehmen hat eine Maschine erfunden, mit der man Trinkwasser aus der Luft gewinnt. Also 98% der Luft ist mit Feuchtigkeit gefüllt und diese Maschine zieht praktisch die Umweltluft an und filtert da das Wasser raus. Und wie oft wurde schon vorausgesagt, die nächsten Kriege, die auf uns zukommen werden, das werden die Kriege sein um die Ressource Wasser. Ja? Und wenn ich denke, Mensch, wie viel Gott doch in uns Menschen gelegt hat, in seine gefallene Geschöpfung, die eigentlich den Auftrag hat, seine Erde und seine Schöpfung zu bewahren. Und wie immer wieder neue Menschen befähigt werden, diese Schöpfung doch wieder aus dem Dreck zu ziehen. Alles das, was wir kaputt gemacht haben, doch wieder irgendwo ein Stück weit gerade zurück. Und da denke ich mir oft, auch wenn bei uns in Gemeinden das ja gerade oft der Fall ist, dass Umbrüche da sind, die uns Angst machen, wo wir denken, oh leck, in welche Tendenz geht es mit uns, mit unserer Gemeinde, mit den Gemeinden generell? Da denke ich mir, wenn Gott seine gefallene Schöpfung und die gefallenen Menschen immer noch befähigt, diese Schöpfung zu bewahren, wie viel mehr wird er sich um uns als Gemeinden kümmern? Auch wenn wir manchmal denken, Alter, in welchem Film bin ich denn gerade? Und ich möchte euch heute Morgen in der Richtung ein bisschen Mut machen. Startest du bitte die PowerPoint? Das ist das Thema meiner heutigen Predigt, wenn Gottes Geist bewegt. Darf ich mal fragen, wer von uns schon mal wer von uns noch nie in seinem Leben überfordert war? Okay, das ist schön, ich brauche es jetzt weiter aus. Also es gibt, ihr müsst nicht weiter, wahrscheinlich weiter nachdenken, ein Projekt oder irgendeine allgemeine bestimmte Situation. Gibt es irgendeiner, der gesagt hat, Alter, ich war noch nie überfordert? Das ist beruhigend. Deshalb konnte ich die Frage auch so einfach stellen. Ich denke, jeder von uns kennt dieses lähmende Gefühl. Und dabei ist die Art unserer Überforderung oder der Grund, warum man mit einer bestimmten Sache überfordert ist, oft ganz vielfältig und individuell. Was einem total viel Sorgen macht, ist für den anderen Pipifax und andersherum. Ja. Also an habe ich's? Gut. War es ich oder warst du das? Bitte? Du machst von Hand. Ich sag dir dann immer Bescheid. Jawohl. Überforderung, ja? 12 von 8 Menschen sind mit Mathe überfordert. Ja? Also ich bin kein Mathe-Genie, um zu wissen, dass da irgendwo ein Haken drin ist. Obwohl es bei mir bei Bruchrechnen wahrscheinlich schon anfängt mit Hapern, ja? Aber bei mir fängt zum Beispiel Überforderung an, sobald etwas ansteht, bei dem handwerkliches Geschick benötigt wird. Also das ist echt furchtbar. Zum Beispiel, wenn bei uns in der Küche der Abfluss nicht mehr richtig abläuft. Ich weiß nicht, was meine Jungs da alles runterspülen, ja? Aber das kommt bei uns öfters vor. Und da bin ich echt einer, ich betätige mich da lieber tagelang als Produkttester und schütte da Mittelchen rein, die mir in der Werbung angepriesen werden, die diesen Abfluss wieder frei machen, wie auch immer mit irgendwelchen Zaubersachen. Ja. Und es ist halt, wie es ist, meistens ohne Erfolg. Ja. Und dann muss ich dann doch da irgendwie ran. Ja. Wie gesagt, und da ging es jetzt nur darum, unterhalb von der Spüle ein paar Rohre auseinanderzuschrauben, die sauber zu machen und wieder dicht anzuschrauben. Ja. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Einbau von der Küche. Und zwar, wir haben neue Geschwister bekommen, ein afghanisches Pärchen, das aus dem Iran geflüchtet ist und die waren vorher in der Gemeinde in Chemnitz und die sind zu uns jetzt überwiesen worden und die haben eine schöne Mietwohnung gefunden. Die Küche da drin war aber echt, die war räudig, ja, und die musste raus und sie hatten eigentlich eine schöne Küche und wir wollten die einbauen. Und er hat uns gefragt, weil er genauso veranlagt ist wie ich, ob ich ihm helfen kann. Und ich habe gesagt, ich mache das gern, aber ich brauche da Hilfe. Ja. Wir haben das wochenlang vor uns hergeschoben, weil uns einfach beide dieses handwerkliche Geschick gefehlt hat. Und erst als ich eine Zusage von einem lieben Bruder hatte, von dem ich wusste, der hat es drauf, ja, ging mir dieses Projekt vor ein paar Wochen an. Ohne Hilfe von außen geht es manchmal halt nicht. Und es ist bei vielen Dingen so. Ein für mich vollkommen überforderndes Projekt hat Jesus von mich, für mich, wenn er sagt, bitte nächste Folie, gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das klingt unspektakulär, aber ich glaube, wenn man nur 3 Sekunden mal ernsthaft über diesen Satz nachdenkt, über diesen Auftrag nachdenkt, fängt man an zu ahnen, oh oh, das hier ist ein Kücheneinbau, der sich gewaschen hat. Danke, es war zu früh, aber so würde meine Küche aussehen, ja? Für mich ist es so, wie wenn ein Schreinermeister zu mir sagen würde, hier ist mein Werkzeug, ja, und ich schaue mir viele Dinge davon an und denke, ich weiß noch nicht mal, für was es ist, ja, und meine Küche würde dabei wohl so aussehen. Aber tatsächlich sagt Jesus hier, bitte bei der nächsten Folie, gleich wie steht hier am Anfang. In diesem Sendungsauftrag aus Jesu Mund wird deutlich, dass wir gleich wie er unterwegs sind. Gleich wie er. Das heißt, wir sind nicht nur mit seiner Botschaft unterwegs, sondern auch mit seiner Autorität, seiner Hingabe, seiner Demut und seiner Klarheit. Ich denke mir oft, Alter, was weiß der eigentlich, was er da tut? Ja? Ich glaube, Gott weiß es. Und er weiß, dass wir dazu dringend Hilfe benötigen. Und darum stellt uns Gott ja einen recht kompetenten Helfer zur Seite. Seinen Heiligen Geist, der an Pfingsten über seine Kinder ausgegossen wurde. Er ist der, der uns zu sowas anleiten und befähigen möchte. Und auch befähigen kann. Er ist es, der uns das Verlangen ins Herz legt, die Botschaft Jesu weiterzusagen und sie auch zu leben. Gottes Geist ist es, der uns Autorität geben kann über Krankheit und böse Geister. Es sind nicht unsere salbungsvollen Gebete. Ja? Ich erwische mich oft auch, wenn ich irgendwas erreichen möchte vor Gott, da fange ich aber an, salbungsvoll zu beten und denke, Mensch, wenn du das richtig toll formulierst, dann kannst du Gott vielleicht bewegen. Oder ihr kennt die Gebete vielleicht auch. Ich ertappe mich immer wieder, wenn ich sage, Gott, Vater, du weißt, und dann erzähle ich minutenlang alles, was mein Vater schon weiß. Ja, wo ich mir oft denke, Frank, ich glaube, das ist nicht das, was Gott hören möchte. Ja, wenn ich immer sage, Vater, du weißt, ja, er weiß es schon. Er möchte andere Dinge von mir hören. Der Geist Gottes ist es, der die Hingabe in uns wecken kann, Gott zu dienen. Und der Geist Gottes ist es, der uns Demut lehren will, weil er uns offenbart, wie bedürftig wir nach der Gnade Gottes sind und uns lehrt, diese Erkenntnis auch unserem Nächsten gegenüber in Gnade und Langmut zu leben. Und der Geist Gottes ist es, der uns Klarheit in unserer Lehre und unserem Auftreten schenkt. Eine Klarheit, die unsere Lehre nicht verwässert und die sie nicht dem Mainstream anpasst, die aber auch gleichzeitig nicht in der Verurteilung meines Gegenübers endet, sondern in dem Wunsch, dass Heilung, Wiederherstellung und Friede erfahren wird. Und wie geschieht das? Indem ich diesen Menschen erstmal bedingungslos annehme. Als Bruder und als Mitglied in der Gemeinde. Egal, wie groß die Baustelle noch ist, die er vor sich hat. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist eine ganz klare Ansage Gottes. Ein klarer Auftrag. Und ich frage mich, wie setzen wir das um als Gemeinde? Also wenn ich persönlich eine Aufgabe zu bewältigen habe, dann schaue ich erstmal zu, dass ich die Voraussetzungen dazu schaffe, um diese Aufgabe auch bewältigen zu können. Ja? Und wenn ich dann alles schön vorbereitet habe, ja, und alles schön zurechtgelegt habe, dann lege ich los. Es ist im Grunde wie bei dem Kücheneinbau. Ja? Und tatsächlich könnte man auch so an den Umsetzungen von dem Auftrag Gottes herangehen. Wir sind zu etwas beauftragt. Bitte nächste Folie. Danke. Also schaffen wir dazu die Voraussetzungen, also die Befähigung. Bitte nächste. Danke. Und so eine Befähigung zu schaffen, das kann auf ganz vielfältige Weise geschehen. Zum Beispiel durch Schulung unserer Mitarbeiter und Geschwister. Dass wir neue Mitarbeiter gewinnen für verschiedene Arbeitszweige. Wir können uns auch befähigen, indem wir neue Gemeindestrukturen schaffen. Oder besser gesagt, wenn wir der Gemeindesituation angepasste Gemeindestrukturen schaffen. Und es gibt noch zig Dinge mehr. Und wenn wir dann endlich alles zusammen haben, dann bewegen wir uns und legen los. Nächste Folie bitte, danke. Also nochmal, wir sind von Gott beauftragt, also schaffen wir die Voraussetzung, dass wir diesen Auftrag bewältigen können und gehen ihn dann an. So kenne ich das in der Regel. Ja. Das Problem ist, in Gottes Reich läuft es eigentlich genau andersherum. Beziehungsweise in Gottes Reich und in seiner Gemeinde sollte es genau andersherum laufen. Was taten denn die Jünger, als sie als erste Christen überhaupt den Auftrag bekamen, in die Welt zu gehen? Sind sie gleich losgerannt, um auf dem Marktplatz in Jerusalem zu missionieren? Zugegeben, wenn man im Markus-Evangelium liest, könnte man da schnell den Eindruck gewinnen. Aber Lukas zeichnet uns hier ein komplett anderes Bild. Nächste Folie bitte. Er schreibt, während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Und als er an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Die Jünger Jesu warteten bis zu dem entscheidenden Ereignis an Pfingsten, als Gott über uns, seine Jünger, seinen Heiligen Geist ausgoss und uns zu unserem Dienst befähigte. Was fällt einem da auf? Gott geht mit uns, seinen Beauftragten, wie wir sehen, einen komplett anderen Weg, wie wir ihn sonst kennen. Nächste Folie bitte. Das, was wir hier sehen, ist das, was wir ja normal kennen. Ja? Wir werden beauftragt, wir befähigen uns und dann geht's los. Ja? Wir kriegen eine Aufgabe vor die Füße geschmissen, sehen zu, dass wir die Voraussetzungen schaffen, um sie irgendwie bewältigen zu können und dann ab geht's. Und Gott kehrt das Ganze um. Bitte einmal klicken. Bitte nochmal klicken. Jawohl. Super. Gott fängt an oder möchte anfangen, uns zu bewegen. Gott möchte anfangen, unsere Herzen zu bewegen. Wenn wir Gott zutrauen, dass es ihn wirklich gibt und wenn wir glauben und verstanden haben, dass er es ist und nicht wir, der in erster Linie sein Reich hier auf Erden baut, und dass wir maximal diejenigen sind, die uns mit unseren Gaben und Händen ihm zur Verfügung stellen können. Ich denke, dann regiert in einer vom Heiligen Geist geleiteten Arbeit auch kein Auftragsstress und Erfüllungsdruck, sondern eine Bewegtheit, die aus dem Herzen kommt. Und wenn uns diese entscheidende Bewegtheit fehlt, wäre es falsch und verkrampft, uns zu befähigen, um dann unter Druck mit der Arbeit loszulegen. Was in Gottes Reich zuerst bewegt werden muss, ist unser Herz. Ihr habt diesen passiven Part in diesem Satz bestimmt bemerkt. Was sich zuerst von Gott bewegen lassen muss, ist unser Herz. Wie macht man das? Ich hätte euch dazu gerne eine Anleitung gegeben. Bitte nächste Folie. Ich habe aber keine. Beziehungsweise ich habe keine mehr. Ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, das ist wie bei dem Erziehungsratgeber, wo der Autor hinten auf seinem Buchrücken geschrieben hat, ich hatte früher keine Kinder, aber mindestens fünf Ratschläge, ja, wie man Kinder gut erzieht. Mittlerweile habe ich 5 Kinder und keinen einzigen Ratschlag mehr. Ja. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß einfach nicht, was wir tun müssen und können, damit Gottes Geist unser Herz bewegt. Und ich meine damit, es wäre anmaßend von mir, hier eine ganz universelle Anleitung zu präsentieren. Passiert es, wenn ich es vielleicht von ganzem Herzen will? Ich denke, das ist definitiv keine verkehrte Grundlage. Mittlerweile glaube ich aber, dass es zu einfach und zu platt ist, weil ich Menschen in meinem Umfeld erlebe, die sich dies von ganzem Herzen wünschen, dass Gott sie neu bewegt in ihrem Herzen und trotzdem nichts geschieht. Mittlerweile bin ich der Auffassung, dass diese Herzensangelegenheit ein wirklich ganz persönliches Ding zwischen dir und Gott ist. Und weil es so individuell ist, glaube ich mittlerweile, dass dies etwas ist, das auch wirklich nur du mit Gott ausmachen kannst und ausmachen musst. Das soll nicht heißen, dass nicht irgendjemand für dich beten kann und soll. Ich will damit nur sagen, es gibt keine keine universelle Anleitung dazu. Ich weiß nur noch eins mit Sicherheit. Dieses harte Ding in unserer Brust lässt sich definitiv nur durch eines erweichen, nämlich wenn der Geist Gottes darin Wohnung nimmt. Und wenn wir unseren Sendungsauftrag ohne einen von Gott geschenkten und vom Heiligen Geist gelenkte Passion leben, wird unsere Arbeit im Reich Gottes zu einem erzwungenen Gewurstel und darüber hinaus noch unglaublich anstrengend und unangenehm. Wer eine Passion lebt, dessen Herz brennt für diese Leidenschaft. Wie viel Platz hat die verändernde Kraft des Heiligen Geistes in deinem und meinem Leben? Mit wie viel Passion verbinden wir den Auftrag Gottes? Wie wichtig ist uns dieses, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch? Wie viel von diesem Auftrag nehmen wir an? Als Kinder Gottes sollte uns dieser Auftrag eigentlich unser Herz bewegen. Wenn nicht, dann müssen und dürfen wir beten und darauf vertrauen, dass Gott uns die Freude und Kraft von innen aus unserem Herzen heraus schenkt. Und dann dürfen wir gespannt sein, wie sich Dinge verändern, sodass dieser Auftrag gelebt werden kann. Gott wird Wege ebnen. Man stellt sich natürlich dann die Frage, sag mal, wenn Gott dann doch alles macht, sind innergemeindliche Strukturen dann eigentlich falsch? Sind Schulungen unserer Mitarbeiter falsch? Kann ich Weiterbildungen einfach hinten anstellen? Sind vielleicht persönliche Strukturen, die mir helfen, stille Zeit zu ermöglichen, falsch? Ich weiß nicht, ob es Andreas bei euch schon mal vorgestellt hat, ein Kollege von ihm hat sich einen Gebetsteppich angeschafft. Das hat er sich bei einem Moslem abgeguckt. Also bitte verstehe es nicht falsch, aber eine Struktur zu haben, ich finde es cool. Also irgendwas hat er sich geschaffen, wo er sagt, hey, das erinnert mich dran, mit Gott in Verbindung zu treten. Und dann hat er sich was hingelegt unter sein Dachfenster und kniet dorthin und betet zu Gott. Und ich weiß nicht, bei mir ist es manchmal, also gerade in den Ferien, ist es meine Tasse Kaffee, wo ich mich morgens, wenn schönes Wetter ist, auf die Terrasse setze und mit Gott anfange zu reden über alles Mögliche. Wo ich mich so richtig drauf freue, mit dem Kaffee und mit Gott einfach Zeit zu verbringen. Gebetsteppiche, egal was wir nehmen, Gebetskaffeetassen, ja, oder was du dir auch immer zurechtlegst, um stille Zeit genießen zu können. All das, was uns näher bringt zu Gott, ist definitiv hilfreich. Denn Gott möchte, dass Ströme lebendigen Wassers von seiner Gemeinde ausgehen. Bitte nächste Folie. Wir sollen die karge Erde bewässern, damit verdorrtes Land wieder erblüht und verdurstende Pflanzen erstarken und wieder Früchte bringen. Was wir dabei tun können, ist, diesem Wasser einen Weg zu bereiten. Und wir sollen und dürfen alles Nötige dafür tun, dass dies möglich wird. Ich denke, wir sollten sogar dafür Strukturen schaffen. Wir dürfen und müssen sogar, bildlich gesprochen, Bewässerungskanäle anlegen und Flussbeete ausheben. Das lebendige Wasser, das diese Kanäle dann nutzt, um das Land zu bewässern, Gottes Heiliger Geist, kommt jedoch alleine von Gott. Ohne Gottes Geist bleibt all unsere Arbeit, all unsere menschlichen Bemühungen nutz- und sinnlos. Bitte nächste Folie. Wenn Gottes Geist das, was wir strukturieren, nicht füllt, werden Kanäle vertrocknen und versanden und letztendlich wieder einfallen. Also sollten wir uns definitiv nach dem ausstrecken, der diese Kanäle befüllt und unsere Arbeit in Frucht verwandelt. Denn ohne unsere Arbeit, ohne Kanäle, ohne Struktur findet Gottes Geist keinen vorbereiteten Weg. Nächste Folie bitte. Und das Wirken des Heiligen Geistes versandet. Einen unumstößlichen Automatismus möchte ich damit nicht aufzeigen. Dazu wirkt der Geist Gottes, wie es uns im Johannesevangelium gelehrt wird, viel zu souverän. Bitte nächste Folie. Vers 8. Es ist damit wie bei dem Wind. Er weht, wo er will. Und dieses Wehen, wo er will, das ist in der Tat eine Spannung, die es auszuhalten gilt. Ich frage mich immer wieder, Vater, warum geschieht an dem einen Ort Wunder und Zeichen des Heiligen Geistes und an einem anderen nicht? Und ich sage es euch ganz ehrlich, würde diese Souveränität des Heiligen Geistes nicht vorausgesetzt sein, könnte man leicht urteilen und sagen, man war nicht gut vorbereitet und strukturiert, man war nicht gläubig genug. Aber ich denke, das ist nicht die ganze Wahrheit. Es liegt allein und zum großen Teil an der Souveränität des Heiligen Geistes und daran, dass Gottes Reich zwar schon angebrochen, aber noch nicht vollendet ist. Und wir sein Wirken weder hervorbringen noch erzwingen können. Wir können aber im Glauben Strukturen schaffen und ihn um sein Wirken bitten und es erwarten. Und in diesem Sinne sind Wunder, Heilung und Befreiung kein Ausdruck unserer ach so vorbildlichen Nachfolge und unserer ach so vorbildlichen Gemeindearbeit, sondern lediglich Zeichen Gottes neuer Welt und ein Ausblick auf das, was kommen wird. Und wir tun wirklich gut daran, uns nach diesen versprochenen Gaben auszustrecken. Denn die Gaben des Heiligen Geistes sind ein Teil unserer Befähigung und unseres Auftrags, aber eben kein Anrecht. Und dieses kein Anrecht darauf zu haben, Menschen heilen zu können mit Gebet oder Wunder zu tun, ist in der Tat ein Umstand, den es auszuhalten gilt. Und die Spannung zwischen unserem Bitten und dem Bekommen ist oft nicht zu ertragen. Und dieses vermeintliche Nichthandeln Gottes erschließt sich mir oft auch nicht. Ich habe mir eine kleine Hilfe geschaffen, um das richtig einordnen zu können. Es ist wirklich ein ganz simples Gedankenspiel. Und vielleicht ist es einfach nur in Franks kleiner Welt hilfreich. Aber ich möchte euch einfach mal präsentieren. Vielleicht hilft es euch auch. Stellt euch mal Folgendes vor. Nächste Folie bitte. Es gibt derzeit 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Habe ich welche vergessen? Haben irgendwo noch Menschen? Fällt euch was ein? Mal nächste Folie. Ah, es gibt noch 6 weitere derzeit auf der ISS. Von diesen 7,7 Milliarden Menschen sind weltweit 2,6 Milliarden Menschen Christen. Bitte nächste Folie. Jetzt stelle ich mir vor, wenn alle Christen in diesem Jahr für die Gesundheit eines Menschen beten würden und im nächsten Jahr für die Gesundheit eines weiteren Menschen und im Folgejahr für die eigene Gesundheit und der Heilige Geist würde alle diese Gebete erfüllen und erhören, wir wollen ja, dass er alle unsere Gebete erfüllt, dann hätten wir 2022 keinen kranken Menschen mehr auf diesem Planeten. Das wäre dann was? Der Himmel auf Erden, oder? Aber der steht uns ja noch bevor. Nächste Folie bitte. Danke. Ist deshalb vielleicht ein nicht erfülltes Gebet ein Beweis für Gottes Schwäche, für die Schwäche des Heiligen Geistes und der Interessenlosigkeit unseres Gottes gegenüber unseren Bitten? Oder dienen vielmehr die, jetzt in großen Anführungszeichen, wenigen Wunder, die wir erleben, eher dazu, dass sie uns zeigen, auf welch große Dinge wir uns in Gottes neue Welt noch freuen dürfen? Woran erkennen wir eigentlich, ob wir im Sinne Gottes und mit dem Heiligen Geist überhaupt unterwegs sind? Erkennen wir das an Wundern? Ehrlich, ich finde, das ist eine schwierige Frage. Und meiner Meinung nach gibt es für die Beantwortung dieser Frage nur einen Maßstab. Und das ist Zeit. Ich frage euch jetzt bestimmt, wie meint der Frank das? Um diesen Gedanken zu erklären, picke ich mir mal die Person heraus, die mit dem Heiligen Geist wohl die extremste Erfahrung gemacht hat, die man als Mensch wohl machen kann. Ihr kennt sicherlich den Spruch, mit etwas schwanger gehen. Also wenn man zum Beispiel irgendetwas abwägt, Mensch, soll ich das machen oder soll ich jenes machen? Ja? Dann geht man mit einem Gedanken schwanger. Ja? Und so kann man auch mit geistlichen Gedanken schwanger gehen. Ja? Man bewegt diese im Herzen hin und her. Es gibt noch eine Art, mit dem Heiligen Geist schwanger zu gehen. Und ich glaube, niemand in der Geschichte der Menschheit ist wohl so mit dem Heiligen Geist schwanger gegangen wie Maria. Nächste Folie. Wir kennen die Verse von Weihnachten noch zu gut und ich habe nur einen gehighlightet. Gott hat dich zu etwas Besonderem erwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Und der letzte Satz, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und wir wissen, wie es geschehen ist. Ja? Niemand in der Geschichte der Menschheit ist mit dem Heiligen Geist so schwanger gegangen wie Maria. In ihr wuchs der Retter, Gottes Sohn. Einen eindeutigeren Beweis, dass der Heilige Geist in ihr am Wirken war und sie mit ihrem Leben vollkommen in Gottes Spur lief, brauchte Maria wohl nicht. Sogar eine Prophetie Jesajas bestätigte ihren Umstand. Nächste Folie bitte. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Maria hatte es also schwarz auf weiß. Sie war im Auftrag Gottes und im Wirken des Heiligen Geistes unterwegs mit ihrer Schwangerschaft. Sie trägt den Retter ihres Volkes und der ganzen Welt in sich. Der, der alle Macht in seinen Händen hält, legt seinen Sohn in ihre Obhut, den König der Könige. Was ging ihr wohl da alles an glamourösen Gedanken durch den Kopf? Sicherlich so einiges, nur das, was folgte, sicher nicht. Und es fing am selben Tag noch mit Josef an. Die Freude über ihre Schwangerschaft hielt sich bei Josef wohl sehr in Grenzen. Denn, bitte nächste Folie, ich habe es auch geheiratet, er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Hey, im ganzen Kitsch der Weihnachtsgeschichte, die wir mit unserer Kindheit aufgesogen haben und die wir mit unseren lieblichen Weihnachtsliedern verklären, untergehend in all dem Lametta und Lichtergesindel, mit dem wir uns an Weihnachten übergeben und umgeben, ist der Weg Marias eine einzige Tragödie. Und den ersten Kampf, den sie focht, war der Kampf mit ihrem Verlobten und zukünftigen Ehemann. Ich möchte mir die Diskussion und die Vorwürfe, die sie sich anhören musste, die möchte ich mir gar nicht ausmalen. Versetze ich mal in die Situation, da kommt, stellt euch vor, deine Freundin oder deine Frau und du weißt, es war definitiv nichts in der letzten Zeit und sie kommt auf einmal und sagt, ich bin schwanger. Da kommen einem doch die Gedanken, mit wem warst du im Bett? Mit wem warst du unterwegs? Ja? Und dann, vom Heiligen Geist, vom Heiligen Geist. Ja? Sag mal, willst du mich verarschen? Was ein moralisches und unerklärbares Debakel. Hey, nehmt mal eure Weihnachtsstern-Zimtbrille von den Augen, falls ihr euch bei diesem Text immer wieder auf die Nase rutscht. Was muss Josef hier gedacht haben? Das eher Offensichtliche an Marias Schwangerschaft lag doch wohl auf der Hand. Und deshalb wollte er ja auch die Verlobung auflösen. Also selbst in unserer heutigen, moralisch fragwürdigen Gesellschaft ist eine Schwangerschaft außerhalb der Ehe mindestens ein Thema, hinter das man hinter vorgehaltener Hand tuschelt. Vor 40, 50 Jahren wärst du noch aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen worden. Wie war das wohl vor 2000 Jahren? Wie viele Tränen sind bei Maria an diesem Tag wohl geflossen? Der Mensch, den man liebte, mit dem man sein Leben gestalten wollte, wollte einen verlassen, weil er das Ganze nicht verstand. Und hey, mal ehrlich, wem konnte das im Josef verübeln? Marias ganze Zukunft stand auf einmal auf dem Spiel. Und wie viel Wut und Scham staute sich wohl in Josef auf. Und erst in der Nacht, als ihm im Traum ein Engel erschien und ihm alles erklärte, heiratete er Maria. Es ist leider nirgends beschrieben in der Bibel, aber ich lasse es mal dahingestellt sein, wie einleuchtend ihm die Erklärung war und mit wie viel Begeisterung die Hochzeit gefeiert wurde. So viel Schmerz und Leid. Und dabei war der Heilige Geist doch in ihr und sie mit ihrem Leben voll in Gottes Spur. Nächste. Danke. Dann, nach knapp 9 Monaten, kam auch noch diese dämliche Volkszählung zur absoluten Unzeit. Hochschwanger musste Maria mit ihrem Mann eine beschwerliche Reise antreten. Und ich kann mir ihre Frage gut vorstellen. Lieber Gott, warum denn das jetzt? Mache ich denn irgendetwas falsch? Ich trage doch deinen Willen in mir. Muss ich jetzt wirklich kurz vor meiner Wiederkunft diese beschwerliche Reise auf mich nehmen? Diese beschwerliche Reise erinnert mich so ein bisschen an eine Reise, die Kat und ich gemacht haben. Es war kurz nach dem Mauerfall. Die Bundeswehr hat einen neuen Dienstort für mich gehabt, im tiefsten Osten. Ja. Und wie das bei der Bundeswehr immer so ist, du kriegst am Mittwoch Bescheid und am Montag hätten sie gern die Info, ob du denn die Stelle antrittst oder nicht. Und Kat dann auch hochschwanger und wir sind, kurz wie gesagt, kurz nach dem Mauerfall über die tollen DDR-Autobahnen im tiefsten Osten gefahren, haben so ein bisschen beim Zeitmanagement vertan, sind schon während der Dunkelheit wieder auf der Rückfahrt und wir haben schon gewusst, oh, das wird nichts mehr. Und die Autobahnen haben ihr Übliches dazu getan. Wir dachten, Katrin entbindet hier noch auf der Autobahn ihr Kind. Ja. Und dann haben wir irgendwann mal in der nächsten größten Stadtzimmer raus, ja, haben da ein Hotel gesucht und haben übernachtet. Und wirklich unser einziges Problem war, oder mein einziges Problem war, sagt, lieber Gott, lass uns bitte morgen über Landesgrenze kommen, damit es kein Sachse wird. Ja. Das war mein einziges Problem. Ja. Und jetzt stelle ich mir die Situation von Maria vor. Ja. In Bethlehem endlich angekommen, der nächste Super-GAU. Keine Unterkunft. Ja. Alles besetzt, nur ein räudiger Stall bleibt als Obdach über. Und ob das nicht genug ist, kündigt sich auch ausgerechnet hier in diesem dreckigen Stall die Niederkunft an. Ich bin wahrlich kein Romantiker, ja, könnt ihr meine Frau fragen. Ja, aber ich bin mir sicher, dass sich Maria die Geburt des versprochenen Königs der Könige sicher anders vorgestellt hat. Eher so in gewohnter Umgebung, in behüteter Umgebung, im Kreise der Familie, die einen kennt und unterstützt, wo es nur geht. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Lametta. Ja? Stattdessen ganz auf sich selbst gestellt, in diesem dreckigen Stall in Bethlehem. In welchem Film bin ich hier, hat sie sich sicher gedacht. Aber das alles war schon geplant. Und sie befand sich in dieser unschönen und in dieser unkomfortablen Situation. Genau deshalb, weil sie gerade in Gottes Spur lief. Und somit sich das Wort des Propheten Micha erfüllte. Nächste Folie bitte. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs der unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Ganz ehrlich, spätestens jetzt hätte ich mal versucht, eine heilige Schrift in die Hand zu kriegen, wenn ich die Maria gewesen wäre, um zu sehen, was kommt denn da noch alles auf mich zu? Ja? Ich glaube, wenn in dieser Nacht nicht wenigstens die drei Sterndeuter und die Hirten gekommen wären und wenn nicht Gottes Herrlichkeit diesen Stall geflutet hätte, ich denke, Maria hätte langsam an Gottes Gunst gezweifelt. Doch kaum neue Kraft und Hoffnung geschöpft, geht es auch schon wieder weiter. Sie müssen fliehen. Herodes will ihnen und dem Kind an den Kragen. Meine Frage an die Mütter hier, wer wäre denn gern nach seiner Geburt am nächsten Tag mit dem Esel nach Hause geritten? Genau. Ja. Stellt euch das mal vor. Gerade die Niederkunft hinter sich, ab auf den Esel und weiter geht's. Ja. Wie ein Verbrecher schleichen sie sich aus der Stadt und immer in der Angst, von Herodes Häschern ergriffen zu werden. Könnt ihr euch nur im Ansatz vorstellen, was diese Achterbahn der Gefühle in ihr ausgelöst haben muss? Gerade noch Highlight im Stall, jetzt schon wieder beschwerliche, schmerzhafte Flucht. Jetzt werden sie auch noch Flüchtlinge. Sie fliehen nach Ägypten. In das Land, in dem sie als Volk einst geknechtet wurden. Hey, keine Willkommenskultur, kein Ankerzentrum, ja, oder sonstige Auffangstationen, wo man erstmal erst versorgt wird. Gut, man kann sagen, sie hatte Weihrauch, Gold und Myrrhe, ein kleiner Reichtum war da, war bestimmt ein tolles Gefühl, ja, mit diesem kleinen Reichtum auf diesen unsicheren Straßen und Pfaden zu reisen. Wir kennen genügend Geschichten aus der Bibel, wo Menschen überfallen wurden, ja. Und wie und wo haben sie wohl in Ägypten gehaust? Unter Feinden. Aber es musste sein, denn damit erfüllte sich eine weitere Prophetie, nämlich die Prophetie von Hoseas. Bitte die nächste Folie. Denn so erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Alter, was ein Leben. Und das, obwohl man komplett in Gottes Spur lief. Oder muss man vielleicht sagen, das alles, weil man gerade in Gottes Spur lief? Und wir sind noch nicht am Ende. Erst nach einigen Jahren ging es nach einer weiteren Anweisung Gottes wieder zurück in die Heimat. Aber nach Nazareth, wer sich auskennt, in Maria und Josefs Heimat, trieb sie anscheinend wenig. Warum, habe ich mich gefragt. Waren vielleicht mittlerweile alle Kontakte dorthin abgebrochen? Vermutlich, kann schon sein, denn ich denke, in all den Jahren, in denen Herodes nach dem Kind trachtete, ein Lebenszeichen aus Ägypten zu senden, wäre wohl dumm gewesen. Zudem war ihre alte Heimat kein sogenannter It-Place, ja? Also kein Place to be, keine Stadt hier, wo es rund geht. Ja? Im Kommentar in meiner Online-Bibel steht, Nazareth galt wie das ganze Land Galiläa als unbedeutend und seine Bewohner waren verachtet. Also vielleicht haben sie sich gedacht, also wenn man schon nach diesem ganzen Mist, was wir erlebt haben, neu anfangen müssen, dann doch bitte mehr in eine Stadt mit Klemmer. Aber sowohl die Angst Josefs wie auch Gottes klare Wegweisung führten sie wieder zurück in ihre alte, ehemalige, unattraktive und verachtete Heimat. Und warum? Nächste Folie. Weil sich auf diese Weise wieder eine Prophetie erfüllte, die vorausgesagt worden war. Er soll Nazarener genannt werde. Leute, jetzt mal ehrlich, stellt man sich so ein gottgeführtes Leben vor und vom Heiligen Geist erfülltes Leben vor? Also ich hätte als Maria und als Josef meine Zweifel bekommen. Und on top sozusagen geht mein Bibellexikon davon aus, dass Josef, weil er in den ganzen Berichten in den Evangelien nicht mehr auftaucht, irgendwann nach dieser Rückreise verstarb. Wo in aller Welt und in all den Jahren war für Maria hier die Führung Gottes sichtbar? Es ging doch stetig nur bergab. Und zum Dank bekommt sie später noch von ihrem eigenen Sohn gesagt, Mutter, wer ist meine Mutter? Ihr kennt die Bibelstelle bestimmt. Na danke. Ja. Ich bin mir sicher, erst nach Jesu Tod lichtete sich für Maria der Nebel. Und erst im Rückblick erkannte sie den Weg Gottes mit ihr und ihrem Leben. Nächste Folie bitte. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir uns die Bibel anschauen, war ein Weg Gottes im seltensten Fall eben und bequem. Sei es der glorreiche Auszug aus Ägypten, die glorreiche Einnahme des gelobten Landes und selbst die Missionsreise Paulus. Nichts davon hat wirklich geflutscht. Und wenn Gott unsere Herzen bewegt und wir beginnen, unseren Auftrag zu leben, kann es sehr, sehr steinig werden. Und ich sage es euch ganz ehrlich, die andere Variante gefällt mir auch besser. Ja? Segen, Sieg, Vollmacht auf der ganzen Linie. Aber auch umgekehrt gilt, nur weil ein Weg steinig ist, ist er noch lange nicht automatisch Gottes Weg. Denn Gott kann auch Segen und Gelingen schenken, wir erleben das immer wieder. Aber nur weil wir derzeit steinige Zeiten erleben, in denen wir an Gottes Führung zweifeln, möchte ich euch Mut machen, diese Zeiten auszuhalten und diese Zeiten zu durchleben. Ob wir dann mit all unseren Projekten, Ideen und Wegen tatsächlich im Heiligen Geist und im Sinne Gottes unterwegs waren, das wird uns oft nur der Rückblick sagen können. Wenn wir uns aber ganz Gott hingeben, wenn wir unsere Hände nach seinem Geist ausstrecken und unser Möglichstes tun, wenn wir Wassergräben ziehen und Kanäle anlegen, wenn wir Strukturen schaffen, dann würde es mich wundern, wenn Gottes Geist diese Kanäle nicht irgendwann mit seinem lebendigen Wasser füllt. Ich persönlich hoffe von ganzem Herzen darauf. Und ich denke mir oft, vielleicht ist an dem Prinzip etwas dran, ja, an dem Prinzip der Bibel, dass manchmal etwas Geliebtes sterben muss, damit Neues entstehen kann. Ich bin eigentlich kein Fan davon, wenn einer tolle Beispiele aus seiner Heimatgemeinde bringt. Ja? Aber ich muss es jetzt doch mal tun. Wir haben als Gemeinde, hatten wir früher Bibel- und Gebetsabend. Und es, über Jahre lang haben wir gebetet, dass Christen, die im Raum Merzig wohnen, von dem wir wussten, dass sie eigentlich keine Gemeinde haben, dass diese Christen in unsere Gemeinde kommen und uns stärken. Weil wir wussten, mit dem traurigen Haufen, den wir sind, ja, kriegen wir keine Weißwurst vom Teller gezogen. Ja. Und wir haben irgendwann mal diesen Bibel- und Gebetsabend aufgegeben und haben diese Kleinstrukturen geschaffen. Und es gab viele, und es gab wirklich viele, die dieser Bibel- und Gebetsabend nachgetraut haben und gesagt haben, wie könnt ihr als Gemeindeleitung so etwas tun? Und wir erleben in letzter Zeit, dass viele Christen, die es in Merzig und Umgebung gibt, unsere Gemeinde aufsuchen und eine neue Heimat suchen. Und wenn wir diese Kleingruppen nicht hätten, ach, wir haben noch viel zu wenig, aber wenn wir schon diese paar Kleingruppen nicht hätten, gäbe es viele, die keinen Raum hätten, unter der Woche irgendwo Gemeinde zu erleben, weil einfach an einem einzigen Tag in der Woche nicht jeder Zeit hat. Ich möchte euch, ich möchte uns Mut machen, Durststrecken und Schwierigkeiten auszuhalten. Ich möchte Mut machen, mit nach einem langen Atem vertrauensvoll nach vorne zu blicken und zu lernen, Führung Gottes im Rückblick zu bewerten. Ich weiß, dass dies eine echte Herausforderung sein kann, aber ich möchte euch Mut machen, zu machen. Letzte Folie bitte. Zu machen. Nicht aus eigener Kraft heraus, sondern mit der Kraft und dem langen Atem und der Hoffnung und der Zuversicht heraus, die der Geist Gottes uns schenken möchte. Amen.